Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Heute habe ich einen besonders spannenden Gast bei uns im Studio, weil er ein Mann ist, der sich eigentlich am liebsten im Hintergrund bewegt und dort gerne alles optimiert und auf den Prüfstand stellt, was mit dem Thema Vertrieb, Replenishment und Prozessoptimierung zu tun hat. Und damit stehen eigentlich alle Kernthemen in der Beziehung zwischen Industrie und Handel auf seiner Agenda. Die Rede ist von Mario Stölk. Hallo lieber Mario, schön, dass du hier im Studio bist.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Mit Karte bitte, heißt es immer öfter. Mehr Kartenzahlungen bedeuten aber auch steigende Transaktionskosten. Was tun? Eine Studie zeigt, die Girocard spart im Handel bares Geld. Wie Shops und Kunden von der Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen profitieren, erfahren Sie im Laufe der Folge.
Hallo Silke, vielen Dank für dein nettes Intro und die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin heute sehr gespannt, was wir besprechen werden. Und ja.
Ich habe dich ja noch gar nicht richtig vorgestellt, von wegen Intro. Es war ja erstmal nur der Vorläufer. Denn deine Stationen lesen sich ja ein wenig wie das Who is Who im Mainstream-Markt. Street One, Tom Taylor, Esprit, Max, Redraft, Rich and Royal sind nur ein paar Namen von Labels, für die du schon gearbeitet hast und deine Expertise eingebracht hast. Aktuell arbeitest du selbstständig. Unter Bolton Expert hast du ein Netzwerk an Beratern zusammengebracht und arbeitest mit verschiedenen Machern und Spezialisten zusammen, betreust unter anderem Labels wie Jane Lushka, New Zealand Auckland und Tully Weil. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Eigentlich nicht. Vielleicht so eine kleine Anmerkung, weil du sagst Mainstream. Rich and Royal ist jetzt nicht unbedingt Mainstream, sondern eigentlich eher im Premium-Bereich angesiedelt. Vielleicht auch deshalb ein ganz spannendes Projekt, das ich jetzt seit rund 6 Jahren begleiten darf, weil wir da eben die gleichen Prozesse anwenden, die im Mainstream-vertikalen Bereich angewandt werden. Und wir sehen, dass das eben auch im Premium-Bereich ganz gut funktioniert. NZA ist ein Projekt, das zwar bei Bolton Expert angesiedelt ist, aber im Wesentlichen von meinem Bolton Expert-Kollegen Jan Tembrinke betreut wird. Ansonsten haben wir noch ein paar mehr Projekte, aber im Wesentlichen.
Genau, wie gesagt, ich wollte ja nur einen Auszug und ich habe den, sagen wir mal, den Begriff Mainstream ein bisschen breit gefasst. Aber wir wollen uns heute alle diese Fragen um eine gewinnbringende Flächenbewirtschaftung, eine punktgenaue Wareneinsteuerung, um perfektere Prozesse und wie man die optimieren kann und wie ein erfolgreiches Replenishment funktioniert. All solche Fragen wollen wir gerne besprechen und mal schauen, wie du uns mit deiner Expertise vielleicht ein paar Geheimrezepte für die Optimierung verraten kannst. Starten wir doch mal vielleicht mit einer ganz übergreifenden und vielleicht auch gar nicht so einfachen Frage, war gerade weil sie so breit ist. Was sind denn die größten Knackpunkte im Vertrieb im Moment?
Also ich glaube, dass es nicht den Knackpunkt gibt, sondern da kommt es im Wesentlichen darauf an, um welche Marke handelt sich das, um welche Handelspartner, welches Umfeld im Handel handelt sich das. Es gibt nicht die Herausforderung. Und ich glaube, dass viele Herausforderungen im Vertrieb sich einfach aus den Herausforderungen im Handel ergeben. Wir haben alle mit niedrigeren Frequenzen zu kämpfen. Wir haben mit veränderten Kaufverhalten zu tun. Wir haben ein verschlechtertes Konsumklima. Wir haben steigende Kosten, die quasi die ganze Wertschöpfungskette betreffen. Und von daher glaube ich nicht, dass es den Knackpunkt gibt, sondern es gibt ganz viele Herausforderungen und Veränderungen, die notwendig sind.
Ja. Dann doch mal ganz pragmatisch, an welchen Punkten setzt du denn an, wenn du mit deinen Kunden sprichst oder wenn du ein neues Projekt angehst?
Ja, deswegen sage ich, glaube, man muss das immer pro Marke sehen und wie ist diese Marke preislich positioniert, in welchem Umfeld ist sie positioniert, wo ist sie vom Modegrad positioniert. Ich glaube, das Entscheidende ist herauszufinden, was sind meine Erfolgsbausteine, was ist meine DNA und wie kann ich diese Erfolgsbausteine an den POS multiplizieren, sobald ich dann weiß, was das eigentlich ist. Und da geht es dann wiederum, ist glaube ich die größte Herausforderung im Vertrieb, das so in den Handel zu bekommen, zu möglichst 100%, was aber eher utopisch ist.
Okay, dann machen wir es mal so. Was sind denn Erfolgsbausteine von Labels, die es besonders gut machen oder besonders erfolgreich zuletzt gemacht haben?
Naja, also wenn ich jetzt mal nicht nur über meine eigenen Projekte spreche, dann kann man sich aber beispielsweise eine Firma Street One anschauen, die ja das sehr gut macht. Die kennen ihre Kunden hervorragend. Die sind sehr fokussiert auf das, was sie machen wollen im Modegrad, in der Preisgestaltung, wie sie ihren POS gestalten, wie sie ihre Sortimente an den POS bekommen. Das ist eine Marke, die sehr, sehr fokussiert vorgeht. Und im Handel haben wir ja ähnliche Beispiele. Also deswegen sage ich ja, man kann das nicht alles so miteinander vergleichen. Aber ein Modepark Röther ist genauso erfolgreich wie ein Bräuninger. Aber Modepark Röther handelt halt sehr, sehr fokussiert. Er weiß ganz genau, welche Kunden er ansprechen möchte oder Kunden, in welchem Preissegment, mit welchem Modegrad. Und das ist dann halt in dem Falle sehr kommerziell und auch vielleicht ein wenig preisgetrieben. Und Bräuninger macht es halt genau umgekehrt. Der ist sehr premium-fokussiert, ist in der Lage, das richtige Einkaufserlebnis für seine Kunden und Kundinnen zu schaffen und ist mit seinem Konzept erfolgreich. Und so gilt es eben auch für Marken. Also wir können jetzt über Rich & Roll sprechen. Die haben ja eine sehr erfolgreiche Entwicklung genommen in den letzten 5, 6 Jahren. Aber die haben sich eben auf ihre Besonderheiten konzentriert, ihre Besonderheiten ausgearbeitet und dahinter ein System gestellt, das in der Lage ist, das am POS so bestmöglich abzubilden.
Dann lass uns doch mal vielleicht darüber reden, wie funktioniert so ein System oder was machen die anders im System als andere?
Ja, das ist halt sehr detailliert jetzt, das ist nicht so ganz banal. Ja, das ist super.
Ich versuche dir zu folgen.
Ich versuche es möglichst verständlich zu erklären.
Super.
Also im ersten Schritt geht es darum, was macht meine Marke aus? Was unterscheidet meine Marke von anderen Marken? Wo bin ich als Marke besonders erfolgreich? Dann, welche Kunden will ich genau ansprechen und nicht immer so auf die anderen zu schauen, was in unserer Branche ja sehr beliebt ist. Das herauszuarbeiten und dann entsprechende Kollektionen zu entwickeln. Das Wichtigste ist die Kollektion, ist die Ware. Das muss bei meiner Zielkundin optimal ankommen. Also ansonsten haben wir halt Shit in, Shit out. Ja, das ist erstmal das Allerwichtigste, ist die Kollektion und die Ware, die ich da liefere. Und dann ist es halt wichtig, wie oft ich das liefere. Ich glaube, der frische Kick, der ist einfach wichtig am POS. Ich muss in der Lage sein, möglichst 10, 11, 12 Mal im Jahr frische Ware an den POS zu kriegen. Also eben auch meine Logistik und Warenbeschaffung darauf abzustimmen, meine Kollektionsentwicklung darauf abzustimmen, dass ich in der Lage bin, das eben pünktlich an den POS zu bekommen. Und wenn ich dann die richtige Kollektion, also sprich den richtigen Content habe und das auch in den richtigen Lieferrhythmen liefern kann, eben auch die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt, Sommerware im Sommer, also Sommer meine ich dann April, Mai, Juni, Juli und im Winter dann dementsprechend, dann muss ich ein System entwickeln, wie ich aus dem, was ich da gemacht habe, lernen kann. Also ich brauche eine Feedback-Schleife ins Produktmanagement und Design. Ich muss das, was ich da mache, überprüfen können, damit ich mich optimieren kann. Dann brauche ich als stabilisierendes Element ein gut funktionierendes NOS. Das ist halt wichtig für LOGs, für Spannen, für Abverkaufsquoten etc. Dann brauche ich einen entsprechend gestalteten Point of Sale, also einen selbstähnlichen Point of Sale, damit ich auch da wieder in der Lage bin, etwas miteinander zu vergleichen. Ich kann einfach nicht 150 verschiedene Multilabelflächen miteinander vergleichen. Da werde ich zu keinem vernünftigen Ergebnis kommen. Ja.
Okay, das waren jede Menge Punkte, jede Menge Themen.
Es gibt noch ein paar mehr.
Okay, dann lass uns die mal alle vielleicht so ein bisschen anschauen. Du hast gesagt, es ist wichtig, also vergleichen, Daten vergleichen und Informationen zu haben, also vom POS zurückspielen. Datenaustausch zwischen Industrie und Handel ist ja so ein bisschen ein Painpoint. Das funktioniert ja oft noch nicht so gut, wie man es vielleicht brauchen würde. Oder ist es gar nicht so? Funktioniert es gut?
Das funktioniert gut, wenn man das möchte. Das ist jetzt auch, ich meine, wir haben 2024, das dürfte jetzt kein Niveau Raketenwissenschaft mehr haben. Das ist eigentlich kein Problem. Die Technik dafür gibt es ja. Die Händler sind auch in der Lage, alle möglichen Daten zu senden. Wenn man sich darum kümmert, dass die richtigen Daten bei einem ankommen und in der Lage ist, die entsprechend auszuwerten, also die richtigen IT-Tools dafür hat, dann ist das kein Problem. Das ist eine Frage des Wollens.
Ist das Wollen denn da? Also ist die Offenheit dafür auf beiden Seiten denn da?
Theoretisch ja.
Theoretisch und?
Praktisch kann ich das nicht immer für alle Unternehmen beurteilen. Da fehlt mir die Kenntnis. Also bei Opus scheint das ja sehr gut zu funktionieren, bei Street One scheint es gut zu funktionieren, bei Marco Polo scheint es gut zu funktionieren. Es gibt ja viele Firmen, wo das funktioniert. Und da kann ich mich nur wiederholen. Ich glaube, das ist Frage des Wollens. Die Technik ist ja da. Und wir reden hier über EDI-Daten. Also das sollte heutzutage kein Problem mehr sein.
EDI ist ja schon seit Jahrzehnten eigentlich ein Thema.
Ja, also seit 30 Jahren gibt es das, glaube ich.
Ja, klar. Seit Jahrzehnten, meine ich.
So, also Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Datenformat ist und eine Technik ist, die nicht funktioniert. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Ich glaube, das ist eine Frage des Wollens und auch der Investitionsbereitschaft von Unternehmen. Klar, der Handel sendet Daten, das muss natürlich irgendwie verarbeitet und ausgewertet werden. Aber nicht nur für meine Kollektionsentwicklung und die Erfahrung, die ich daraus sammel mit dem, was ich da geliefert habe, sondern eben auch für mein Replenishment. Ich kann einen Umsatz oder ein POS nur vernünftig bespielen, wenn ich in der Lage bin, meine NOS-Artikel zeitnah nachzuversorgen und eben auch meine Bestseller nachzuversorgen oder gegebenenfalls mal einen Artikel auszutauschen, der nicht so ganz gut funktioniert hat. Also das Steuern und Managen der Fläche ist, glaube ich, crucial. Da gibt's, glaube ich, auch keine zwei Meinungen.
Hm. Da gibt's ja immer wieder auch unterschiedliche Meinungen. Wie viel NOS muss sein? Wie viel Seasonal NOS? Wie viel modische Artikel? Wie geht man da am besten vor in der Gewichtung? Und wie viel NOS ist gut? Wie viel ist vielleicht dann auch zu viel?
Ich kann mich da nur wiederholen. Auch das ist Marke. Das ist pro Marke anders. Ihr hattet neulich einen ganz tollen Gast hier mit einer ganz, ganz tollen Marke, für den ist Nachversorgung gar nicht so wichtig. Der sagt, ich habe ein exklusives Produkt und so Nachversorgung ist gar nicht so mein Thema.
Du meinst Marco Götz von Dreikorn, nehme ich an.
Ja, also bewundernswertes Unternehmen und bewundernswerte Persönlichkeit. Und der hat einen ganz klaren Fokus auf das, was er macht. Und das funktioniert, weil er das so fokussiert.
Mhm.
Und jetzt muss ja jede Marke für sich entscheiden, wie will ich denn mein Business betreiben? Wo will ich denn eigentlich hin? Aber manchmal kommt mir das so vor, als wenn die Ziele gar nicht klar sind. Wir können auch eine andere tolle Marke nennen. Nehmen wir mal Monari beispielsweise. Best in Class in deren Zielgruppe, was das Managen eines Point of Sales angeht. Und deswegen stehen die da immer ganz oben in diesen Auswertungen.
Und was machen die besonders gut? Genau diese Punkte, die du auch angesprochen hast. Also gutes Replenishment.
Ja, erstmal fokussieren die eine ganz bestimmte Kundin. Und nicht viele Kunden und jetzt will ich dieses noch und jenes noch oder heute mache ich das so und morgen mache ich das so in meiner Ausrichtung. Die haben ganz klare Vorstellungen, welche Kunden sie bedienen wollen und das machen sie auch ganz konsequent. Und dann steuern sie den POS, indem sie sagen, ich habe ja keine Glaskugel, ich entwickle ein halbes Jahr vorher oder vielleicht länger noch eine Kollektion, die ich dann irgendwann order und dann wird das irgendwann geliefert. Das hat ja einen gewissen Vorlauf und das kann ja nicht zu 100% alles richtig sein. Aber wenn ich mit meinem Partner Ziele vereinbare, was Umsatz, LOG, daraus ergibt sich ein Lagerbestand am POS und vielleicht auch noch eine Spanne, wenn ich diese Ziele mit meinem Partner vereinbare, dann kann ich ja jede Woche Einfluss darauf nehmen, wie ich dieses Ziel treffe. Und das kann ich machen, indem ich Bestseller nachsteuere, NOS nachsteuere oder wenn meine Marge oder meine Spanne in Gefahr ist, mal einen Artikel austausche und wenn mein Bestand zu hoch ist, auch mal Ware rausnehmen. Aber eben nur in dem Falle. Und da hakt es manchmal in der Kommunikation zwischen Handel und Industrie. Oder vielleicht gibt es dann doch nach hinten raus unterschiedliche Zielvorstellungen. Weil der Handel manchmal reagiert, indem er sagt, ich möchte jetzt den Artikel austauschen, weil der sich nicht verkauft hat. Und da haben wir häufig die Einstellung, nein, das muss eigentlich nicht passieren, solange die restlichen miteinander vereinbarten KPIs stimmen. Also wenn meine Spanne stimmt und mein Warenbestand stimmt und mein Umsatz stimmt, dann muss ich als Industriepartner ja eigentlich gar nichts machen, weil ich habe ja mein Ziel erreicht, zusammen mit meinem Partner.
Aber wie ist das denn, dieses ganze Thema Kurzfristigkeit und Nachlieferung? Also der Handel möchte da ja immer, immer mehr haben. Die Industrie kann oder nur bedingt ins Risiko gehen. Wie löse ich zum einen diesen Konflikt auf und wie funktioniert dann gute Nachsteuerung?
Das ist eine Frage der Planbarkeit. Also, dass die Industrie mit dem Wunsch überfordert ist, dass jeder Partner irgendwas nachordert, wie es ihm gerade gefällt, ist ja verständlich, weil das nicht planbar ist. Aber wenn ich ganz viele Partner habe, mit denen ich Umsätze plane, mit denen ich auch Reorder-Budgets plane, mit denen ich NOS-Anteile plane, dann kann ich das auf der Industrieseite mehr oder weniger gut steuern. Auch auf Basis von Erfahrung, jetzt sind wir bei dem Thema Daten. Ich weiß ja meine Bestseller, die kenne ich ja, die entstehen ja nicht aus dem Nichts, sondern meistens sind die echten Bestseller, die haben sich irgendwie aufgebaut. Gerade dieses Thema White Leg Pants beispielsweise, das ist jetzt keine Überraschung, das hat sich über Saisons aufgebaut und dann ist das irgendwann mal Bestseller gewesen. Dann kann ich darauf reagieren, dann weiß ich, dass ich davon ein bisschen mehr brauche und muss ich mir gegebenenfalls irgendwas ans Lager legen. Und NOS müssen wir gar nicht drüber sprechen, das ist am besten planbar. Also planbar, wenn ich meine Regeln habe, lieber Partner, du bist mein NOS-Partner und ich versorge automatisch bei dir nach, wenn du was verkauft hast und nicht als Überraschungspaket. So, das muss planbar sein. Also Handel und Industrie müssen sich aufeinander verlassen können. Was natürlich gar nicht funktioniert, ist, wenn du einen NOS-Partner hast, der dann sagt, auch heute klemme ich mal NOS ab, weil das läuft gerade irgendwie nicht so bei mir im Haus und morgen klemme ich es wieder an und übermorgen klemme ich es wieder ab. Dann habe ich keine Planbarkeit mehr bei mir in meiner Supply Chain und dann läuft das ein bisschen aus dem Ruder. Mhm. Also wir müssen uns schon ein bisschen aufeinander verlassen können, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist, ja, ist wie in der Ehe.
Funktioniert ja auch nicht immer.
Genau, dann lässt man sich scheiden und dann versucht man es mit dem anderen oder einer anderen.
Okay. Wie ist es denn mit dem Thema Nachversorgung? Wie kann ich schneller reagieren? Das ist ja auch gerne so ein Thema, was immer wieder hochkommt. Also Lead Times verkürzen hat ja jetzt während Corona schon mal gar nicht funktioniert, hat dann eigentlich alles eher länger gedauert. Wir hätten es ja gern aber kürzer, einfach auch um Erfahrungen möglichst vom POS möglichst direkt einfließen zu lassen. Geht, sagst du?
Ja, geht. Also es scheint zu gehen, weil es gibt ja Marken, bei denen das ganz gut funktioniert. Dann sind wir wieder bei Opus, dann sind wir wieder bei Street One, dann sind wir wieder bei Monari, dann sind wir wieder bei Rich and Royal und so weiter und so fort. Das gibt ja anscheinend welche, die das können.
Und warum können es nicht alle?
Dann sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin hatten mit den EDI-Daten. Das ist eine Frage des Wollens. Bin ich bereit, das zu machen und wie sieht mein Ziel aus? Deswegen habe ich gesagt, das muss ja nicht für jede Marke das gleiche Ziel sein. Also das gibt ja auch Marken, die das gar nicht möchten und die das auch gut finden, wenn ihre Artikel ausverkauft sind. Und sagen, meine Marke funktioniert auch so. Das ist auch eine Strategie. Die muss ja gar nicht falsch sein. Aber wenn ich mir als Ziel gesetzt habe, ich möchte beispielsweise in meiner Kategorie Premium der Beste sein, was LOG, Spanne, Umsatz angeht, dann brauche ich gewisse Tools dafür.
Diese Folge wird unterstützt von Girocard. Eine repräsentative Studie stellt fest, mehr als 3/4 der Einkaufenden sind bereit, am POS das Bezahlmittel zu wählen, von dem ihr Lieblingsladen am meisten profitiert. Was viele nicht wissen, die Girocard ist das günstigste Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie und überzeugt mit geringeren Entgelten als internationale Debit- oder Kreditkarten. Sie wollen mehr über Transaktionskosten, Kartenzahlung und Wünsche der Einkaufenden erfahren? Dann schauen Sie auf girocard.eu vorbei. Hier finden Sie auch die zitierte Studie.
Und glaubst du, dass es auch im Premium-Markt genauso umsetzbar ist wie im Mainstream-Segment?
Wenn ich mir die Story von Rich and Royal in den letzten Jahren anschaue, würde ich sagen, ja. Das ist eine Frage der Planbarkeit. Wir können das bei Rich and Royal, weil wir das planen. Ich kann das nicht für jeden Multi-Label-Partner garantieren, aber für unsere SES-Partner kann ich das garantieren, weil da eine gewisse Planung dahinter steht.
Und was ist denn so eine LOG, die man erreichen kann? Also wie viel LOG ist möglich?
Auch hier wieder, es kommt ja auf die Standorte an und es kommt auf die Marke an. Es gibt Standorte mit hohen Frequenzen, da erreichen wir 6er, 7er LOGs. Alles drüber ist ja auch ungesund.
Echt, warum?
Also so schnell kannst du wirklich nicht nachversorgen. Das schafft, glaube ich, keiner dann. Und dann ist ein bisschen wenig Ware da. Und dann gibt es halt Standorte, die sind mit einer 3,5er LOG auch fein. Was, glaube ich, nicht so toll ist, sind so LOGs darunter, die dann so in den Bereich 2,5-2 gehen. Ich meine, dann ist die Ware halt 6 Monate am POS. Das ist vielleicht nicht so toll. Aber auch da, etwas, was man dabei immer vergisst, ist, dass man eben auch Artikel reduzieren muss, die sich nicht so gut drehen. Das ist auch ein Thema, das mit dem Handel immer mal wieder diskutiert wird. Da gibt es ganz tolle Partner, die diese unverbindlichen Preisreduzierung schon sehr genau berücksichtigen und umsetzen. Und das hat natürlich auch einen Effekt auf die LOG.
Was meinst du mit unverbindlichen Preisreduzierungen? Also kontinuierliche immer?
Also die Industrie kann ja etwas empfehlen, unverbindlich, wie eben auch ein Verkaufspreis unverbindlich empfohlen wird. So kann man auch eine Reduzierung anempfehlen. Und da gibt es halt Partner, die diesen Wünschen oder Empfehlungen eher nachkommen und andere halt weniger. Aber ich glaube, eine frühe Reduzierung bei einem Artikel, der nicht so funktioniert, wie man sich den vorgestellt hatte, ist schon wichtig. A, damit dieser Artikel von der Fläche verschwinden kann und durch bessere Artikel ersetzt werden kann. Und ja, das hat eben dann auch einen Einfluss auf die LOG.
Dann hast du vorhin auch noch ein Thema angesprochen, das ist ja auch immer wieder heiß diskutiert. Du hast gesagt, also ziemlich viele kleine Drops, also 10 bis 12 Liefertermine bedienen. Dieses ganze Thema Saisontiming ist ja immer wieder heiß diskutiert. Im Moment hat man ja schon, also durch die Wetterverschiebung, durch die Klimaverschiebung ist ja schon auch oft die Idee, dass man zum Beispiel die Sommersaison nach hinten verlängert, weil es ja vielleicht, jetzt war es auch noch nicht warm in diesem Frühjahr und dann ist eben im Mai und Juni alles reduziert, was natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist. Also die Ware, die auf den Flächen ist, passt immer weniger zum Wetter, hat man so den Eindruck, und das spitzt sich so ein bisschen zu. Im Winter ist es das Gleiche über den Black Friday, dass relativ früh die Saison abgekappt wird durch Reduzierungen. Trotzdem sagst du viele Drops. Was ist so deine Idee zum Thema Saisontiming und wie kann man da optimal agieren?
Zwei unterschiedliche Themen, die irgendwo miteinander verbunden sind, aber unsere Erfahrung, das ist wirklich nachweisbar, das kann man aus Zahlen ganz sauber analysieren, sobald wir neuen Content an den POS bringen, gehen die Umsätze nach oben. Und dadurch werden auch Artikel mitgezogen, die schon etwas älter sind. Das heißt, dieses frische Prinzip, aber das ist jetzt, ich erzähle jetzt gerade keine neue Wissenschaft. Newness triggert.
Mhm. Das machen die Vertikalen ja auch. Das ist ja auch das Prinzip, nach dem die Vertikalen funktionieren.
Genau. So, und so funktionieren Menschen halt. Da ist was Neues und da gucke ich erstmal hin und hoffentlich wird dann auch konsumiert. Das heißt, wir sind der Meinung, dass eigentlich jeden Monat etwas Neues an den POS sollte. Die Frage ist nur, wie viel wovon. Also die Dosis macht das Gift.
Weil gleichzeitig reden wir ja von zu viel Ware am Markt.
Genau, also deswegen, ich glaube, die Dosis macht, was heißt ich glaube, ich weiß, die Dosis macht das Gift, weil der Januar halt nicht so umsatzstark ist wie beispielsweise der April. Also muss ich mir überlegen, wann liefere ich wie viel rein. Und dann kommt das Thema mit dem Saisonverlauf oder dem Timing oder Time to Market, welche Ware zu welchem Zeitpunkt. Und das diskutieren wir jetzt irgendwie seit 30 Jahren, glaube ich.
Ja.
Und ich komme wieder an den Punkt, das ist eine Frage des Wollens und des Wissens. Also, ich muss jetzt heute häufiger mal über Rich and Roll sprechen. Das ist
gut.
Das ergibt sich einfach daraus, dass ich da einfach die meiste Zeit verbracht habe in den letzten 6 Jahren. Als wir anfingen, hatten wir, glaube ich, 8 Drops. Mittlerweile haben wir 12 Drops. Aber nicht, weil das irgendjemand gewünscht hat, sondern weil die Zahlen das so gesprochen haben. Wir haben gesehen, ich liefere was Neues rein, der Umsatz geht nach oben, die LOG zieht an, etc. Liefere ich nichts Neues rein, lässt die LOG nach, die Abschriften gehen nach oben. Also ist man irgendwann zu 12 Lieferterminen gekommen, übrigens im Premium-Bereich. Was man da reinliefert, zu welchem Zeitpunkt, muss die Marke herausfinden. Also ich hätte normalerweise gesagt, ich würde jetzt im Juli nicht allzu viel Strick liefern. Bei Rich ist das aber so, dass es sich gezeigt hat, wenn wir da wohl dosiert Strick einsteuern im Juli, dass das funktioniert. Auch zu meiner Überraschung. Wir müssen einfach mehr auf die Ergebnisse schauen.
Also, und wie haben Sie das herausgefunden? Eben über die Daten, genau. Habt ihr das dann herausgefunden?
Ja. Try and error. Also wir waren selber alle überrascht, wie gut Strick im Juli funktioniert hat. Jetzt darf man das natürlich auch nicht überpacen, das ist auch klar.
Weil so viel Error können wir uns ja auch nicht leisten, ne? Das ist ja auch nicht so.
Ja, aber ein bisschen
müssen wir.
Ein bisschen entwickeln und ausprobieren und lernen, das gehört schon zu einer gesunden Entwicklung dazu. Ansonsten ist das Stillstand. Das ist, glaube ich, auch nicht so gut. Deswegen, das muss jede Marke für sich herausfinden. Was funktioniert bei mir, wie viel, wovon? Aber unterm Strich ist es einfach so, dass, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, dass die Kundin einfach mehr bedarfsbezogen konsumiert. Also wenn es zu kalt ist im Mai, dann wird halt ein bisschen weniger Sommer konsumiert. Aber, und jetzt kommt das große Aber, aktuelle Situation, es wird bei bestimmten Marken trotzdem der Hochsommer konsumiert, weil das Produkt so attraktiv ist, dass es dann doch gekauft wird. Das ist der Unterschied. Es hat auch, deswegen sage ich immer, das ist so vielschichtig, das hat auch was damit zu tun, wie attraktiv ist mein Produkt und meine Marke. Und wie bin ich in der Lage, am Point of Sale Attraktivität herzustellen, über eine POS-Aktion, über ein Event, über Bildsprache und so weiter und so fort. Das ist vielschichtig.
Aber du würdest immer auch für Flächen plädieren?
Immer, weil ich sie managen kann. Weil ich weiß, wie viel Platz ich zur Verfügung habe, wie viel Ware auf die Fläche passt, wie viel wovon darauf passt. Und ich kann sie miteinander vergleichen. Und jetzt kommt mein Lieblingsthema Ladenbau. Ladenbau macht überhaupt gar keinen Sinn. Also der Originalladenbau einer Firma. Es sei denn, also einer Marke, es sei denn, dieser Ladenbau unterstützt das Ziel dieser Marke. Also wenn der Ladenbau Premium ausstrahlt, dann bin ich eher in der Lage, innerhalb dieses Konzeptes Premium-Preislagen durchzusetzen.
Okay, sind aber Flächen nicht auch ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass wir eine gewisse Gleichförmigkeit am Markt haben? Du sagst ja auch, also vergleichbar, also ich muss als Marke auf meinen Flächen vergleichbares Angebot haben, sonst kann ich es nicht mit den Daten checken und vergleichen. Manche sagen ja überall die gleichen Marken, überall die gleiche Ware. Das ist irgendwie langweilig, also die Kundin hat keine Lust mehr. Was kann ich dagegen tun oder wie kann ich das dann vermeiden?
Auf Handelsseite?
Ja.
Ja, der Händler kann sich schon entscheiden, ob er Marken, die nicht so gut performen aus seinem Sortiment, vielleicht eliminiert. Aber da tut der Handel sich ja manchmal ein bisschen schwer mit, weil er denkt, dass die Marken, die ja jetzt nicht mehr so gut performen, irgendwann wieder super performen. Da gibt es ja welche, die sich dann über 6, 7, 8 Jahre da halten, obwohl das schon seit 5 Jahren sehr schlecht ist. Sind wir wieder beim Thema Ehe.
Bist du eine schnellere Scheidung?
Nein, man darf nicht glauben, dass das irgendwann wieder besser wird. Also das ist aber was, ist ja auch was zutiefst Menschliches. Da hat man eine ganz tolle Beziehung gehabt mit der Handelsmarke. Und die ist jetzt nicht mehr gut, aber man hofft, dass das wieder gut wird. Und da sehen wir halt häufig, dass da sehr, sehr lange Flächen belegt und besetzt werden von Marken, die schon sehr, sehr lange keine Performance mehr haben. Und auch der Händler kann ja selbst für seinen Spannungsbogen in seinem Geschäft verantwortlich bleiben. Aber das können wir ja auf der Industrieseite nicht beeinflussen. Wir können auf der Industrieseite nur beeinflussen, spannende Marken zu kreieren mit einem spannenden Content, der zur richtigen Zeit in der richtigen Menge da ist und zum richtigen Preis eventuell noch für diese eine Kundin, die ich fokussiere oder Kunden in dem Fall. Und dann kann ich als Marke Marketingmaßnahmen ergreifen, Social-Media-Kommunikation machen. Das alles hilft dem Handel auch, eine Kundin an diesen PS zu bekommen. Aber für das Sortiment und die fehlende Spannung, da sollte der Händler sich einfach selber Gedanken zu machen. Aber am Ende des Tages spricht die Kundin ja. Sie kauft oder kauft nicht. Die Kundin hat ja eine Art, mit dem Händler zu kommunizieren, indem sie das kauft oder nicht kauft, indem sie es gut findet oder nicht. Und wenn da viel ist, was sie nicht mehr gut findet oder er, dann muss ich ja irgendwie mal reagieren, ne?
Also du wärst schon für ein bisschen mehr Konsequenz und ein bisschen mehr Schnelligkeit beim Austauschen von Marken.
Konsequenz. Also wenn ich als Händler das Gleiche mache und eine ganz klare Idee davon habe, was ich als Händler erreichen möchte. Also was ist mein Ziel? Wie schaffe ich die attraktivste Destination? Und wen will ich da eigentlich ansprechen? Da sind wir wieder bei dem Vergleich Modepark Röther mit Breuninger. Beide funktionieren hervorragend, weil die genau wissen, was sie wollen. Und dann gibt's da aber auch welche, da weiß man das heute nicht mehr so genau, was die eigentlich wollen und wen sie ansprechen wollen. Ne? So in Düsseldorf, da sind die jetzt räumlich gar nicht so weit auseinander. Und der eine weiß ganz genau, was er will. Und bei dem anderen gehst du rein und denkst so, was wollen die denn jetzt von mir? Und das meine ich. Wenn du ganz klar fokussierst, was du willst und welches Ziel du hast, wen du ansprechen willst, dann kriegst du das auch in deinem Sortiment irgendwann hin oder in deiner Kollektion.
Okay, Fokussierung ist das eine. Auf der anderen Seite hast du ja schon sehr viel über den Austausch von Daten gesprochen und wie essentiell das ist und auch klar für Flächen plädiert, weil die manageable sind. Also geht's ganz klar um ein vertikaleres Handeln zwischen Industrie und Handel.
Ja, sobald die Marke bewiesen hat, dass sie diese Prozesse beherrscht, ist Vertikalität der Schlüssel zum Erfolg für beide Seiten, also auch für den Handel. Wir haben diese Beispiele, das ist wirklich alles belegbar, das ist jetzt keine Fantasie. Wir haben einen Handelspartner in Österreich 100% vertikal angeschlossen, also wir steuern
alle Flächen
dieses Partners. Das haben wir vor 1,5 Jahren gemacht, glaube ich, und wir steuern ein. Also die Kollektion wird gesichtet und wir kriegen ein Feedback darauf. Aber am Ende des Tages schreiben wir die Order, wir kontrollieren die Flächen, wir sind verantwortlich für das Replenishment. Das wird alles zentral in Deutschland gemacht von einer Person, die diese Fläche noch nie gesehen hat. Wir haben einen engen Kontakt, der findet über Videocalls statt, per Telefon statt. Dieser Kontakt ist schon da, aber das wird zentral in Deutschland gesteuert. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffe, ob die jetzt nochmal ein Trendthema, das gerade gut funktioniert, nehmen wir jetzt mal White Leg Pant, nachgesteuert bekommen oder ich für die eine Produktion anschiebe, brauche ich da ungefähr 30 Sekunden für und nicht 2 Wochen. Und das ist halt, das können wir beweisen anhand von Zahlen, dass der Vertikalisierungsgrad maßgeblich für den Erfolg des POS verantwortlich ist. Je mehr wir steuern dürfen oder je mehr wir Verantwortung übernehmen für Sortiment, Replenishment, NOS und so weiter, desto besser ist der Erfolg. Wir haben mit diesem Partner im letzten Jahr 80% Wachstum erzielt.
Krass.
Und der war vorher schon nicht schlecht. Und es funktioniert natürlich nur mit Marken, die bewiesen haben, dass sie es können. Aber wenn der Handel dann diese Sortimentsverantwortung oder die Bewirtschaftungsverantwortung der Marke übergibt und der Handel sich darauf konzentriert, seinen Teil dann dazu beizutragen, dass es erfolgreich wird. Also Visual Merchandising, gute Warenpräsentation, tolles Personal, begeistertes Personal, das richtige Umfeld, also Destination sein, Point of Interest zu sein, guter Gastgeber zu sein. Wenn das Zusammenspiel so funktioniert, hat man einen maximalen Erfolg. Und dann macht man zusammen noch Marketingaktionen und Mailings und so weiter. Aber das ist meiner Meinung nach das ideale Zusammenspiel zwischen Industrie und Handel. Und das funktioniert, wenn man die richtigen Prozesse hat. Das ist natürlich crucial. Also das muss man nicht diskutieren, ne?
Gut, aber das können wahrscheinlich noch nicht alle.
Also das können nicht alle, es könnten aber alle. Es ist 2024, die Technologie ist da. Wir haben bei einer Firma, mit der wir eng zusammenarbeiten, ein Smart Supply Tool eingeführt. Ich muss jetzt immer bei meiner Wortwahl, damit ich hier nicht so viel Werbung mache.
Das ist gut, keine Werbung.
Keine Werbung, hier im ZDF sind wir, ne? Ja.
Hier im DFV.
Ach so, Entschuldigung.
Ohne
so,
Bild.
Das ist ein Smart Supply Tool, das ist Algorithmus gesteuert und ein bisschen KI. Und das haben wir da erstmal nur auf NOS anwenden wollen. Aber das Wachstum im NOS durch dieses Tool ist signifikant.
Weil ihr was wisst oder weil ihr was erfahren habt?
Weil normalerweise ist das ja menschengesteuert. Also Menschen überlegen dann, das funktioniert zukünftig vielleicht nicht mehr oder bin ich ein bisschen vorsichtig. Und dieses Tool sagt es mir eigentlich vollkommen egal. Der Artikel funktioniert, das ist halt gesteuert auf oder analysiert auf Artikel, Farbe, Größenebene. Und das System sagt, du brauchst vielleicht in dem Artikel in dunkelblau in M nur 2, aber in L brauchst du vielleicht 12, weil das die Größe ist, die sich bei dir am schnellsten dreht. Und wenn ich dir keine 12 dahin lege, dann bist du eigentlich permanent ausverkauft. Und wenn du ausverkauft bist, ist das A, nicht gut für deinen Umsatz und B, das ist übrigens auch ganz interessant, das ist auch für Endverbraucher ganz schön frustrierend, ne? Wenn du was kaufen willst und das ist in deiner Größe nicht da. Das ist nicht nur ein Nein-Verkauf, sondern auch eine Anti-Marketing-Situation für dein POS. Worauf ich hinaus will, das ist ein Tool, das ist am Markt, das kann sich jede Marke antun, wenn es dann über vernünftige Daten verfügt.
Gut, sie muss es dann nur füllen können.
Genau, ja, weil das ist halt ein KI-Tool. Also ansonsten hast du halt auch wieder Shit in, Shit out. Aber nochmal, 2024, es ist alles da, Technologie kann genutzt werden, wenn gewünscht. Und auch Beschaffung, Produktion etc., das lässt sich alles lösen. Das ist eine Frage des Wollens. Aber wir müssen halt nicht von allem so ein bisschen machen, sondern im Idealfall, so wie ich es vorhin beschrieben habe, eine ganz enge Partnerschaft zwischen Industrie und Handel anstreben, wo man sich einander vertraut. Und das vermisse ich häufig, dieses Vertrauen auf beiden Seiten. Weil es werden ja immer Fehler passieren, ne? Auch so ein, jetzt nehmen wir mal wieder unser tolles Supply-Tool, da passieren auch Fehler. Aber mein Gott, das ist ja nicht so schlimm, solange das Ergebnis unterm Strich ja wieder passt. Ich vermisse halt häufig dieses sich bedingungslose Vertrauen auf beiden Seiten und dass man auch Bereiche einfach abgibt und sagt, ich kümmere mich jetzt als Marke mal um die Bewirtschaftung der Fläche etc. pp. Und ich auf der Handelsseite kümmere mich um meine eigentliche Aufgabe, verkaufen.
Okay, aber trotzdem nochmal, also das haben wir vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, das Thema von wegen Gleichförmigkeit der Flächen. Wie mache ich es denn dann, wenn neue Themen, die noch nicht so da sind, dass die auch eine Chance haben? Weil die kann ich ja noch nicht irgendwie messen mit Daten, wie die funktionieren.
Ja, gutes Thema. Also wenn ich das als Marke gut mache mit einem Handelspartner, mit dem ich ganz toll kooperiere, habe ich ja erstmal eine Situation, dass alles theoretisch besser funktioniert. Und das gibt mir als Marke wieder die Chance, auch was auszuprobieren. Weil wenn alles schwierig ist und die Ergebnisse nicht so toll sind, dann probiere ich auch nicht so gerne was aus.
Ja, tendenziell wird ja nicht so viel ausprobiert gerne im Moment, weil die Situation eben schwierig ist.
Ja, Die Frage ist, warum ist sie schwierig? Das ist, wir führen gerade so eine Henne-Ei-Diskussion, ne? Wenn ich 25% NOS-Anteil habe und dieses NOS funktioniert super, dann habe ich schon mal 25% meiner Umsätze safe. Mit einer vernünftigen LOG und einem vernünftigen Ertrag. Wenn ich dann quasi dieses mittelmodische, auch ein doofes Wort, auch gut manage mit 60%, dann habe ich Luft nach oben, um Dinge auszuprobieren. Und dann wird es da halt mal ein bisschen modischer, ein bisschen progressiver, immer auf meine Zielkunden abgestimmt. Und das findet ihr dann auch interessant. Dann kommen wir auch wieder zu interessanteren Sortimenten. Deswegen sage ich, das ist ein Henne-Ei-Problem.
Aber du würdest schon sagen, man muss das Neue auch ausprobieren. Also es ist nicht alles.
Unbedingt. Ansonsten kann ich mich, das Thema hatten wir vorhin ganz am Anfang, sonst kann ich mich ja nicht weiterentwickeln. Ich kann ja nicht meinen neuen Renner entwickeln, den ich vielleicht auch mal über 2 Saisons ziehe, wenn ich da oben nicht was ausprobiere im modischeren Bereich. Dann ist das ziemlich langweilig.
Eben. Und wie groß ist da die Offenheit, deiner Erfahrung nach?
Ja, dann kommen wir zu unserer Vertriebsmethode, die wir seit 1950 ja nicht verändert haben. Das heißt, wir haben Showrooms, da hängen wir Musterteilkollektionen rein und dann kommen Einkäuferinnen und Einkäufer in den Showroom und wählen etwas aus. Und wenn diese Einkäufer, Einkäuferinnen, Einkaufsleitungen einen Teil ihres Gehaltes über Boni und Tantieme beziehen, dann verstehe ich, dass die da ganz schön vorsichtig sind. Weil das passiert logischerweise. Die möchten sich wenig Fehler erlauben. Kommen wir wieder auf den Punkt. Die Marke muss die Verantwortung übernehmen, Ziele vereinbaren, wie viel Umsatz, mit welcher LOG, mit welcher Spanne wollen wir machen. Und dann, lieber Händler, lass mich mal ein bisschen mutiger sein. Auf der Einkäuferseite kann ich das verstehen, dass man da vorsichtig ist und dass deswegen eben Mode auch weniger an den POS kommt. Weil die dürfen sich gar nicht so viele Fehler erlauben, weil dann fällt auch mal so ein Bonus weg. Und wenn das ein großer Teil deines Gehaltes ist, dann ist das schwierig.
Mhm. Klar, nur andererseits gibt es ja auch den Vorwurf, die Kollektionen bieten gar nicht so viel Neues.
Ja, warum muss ich die dann kaufen?
Okay, dann würdest du sagen, dann finde ich eine andere, die mir genug Neues bietet.
Das ist ja das Schöne. Also der Handel hat ja immer noch die Hoheit über seine Entscheidung. Aber zwischen Industrie und Handel gibt es halt immer so viel Schuldzuweisung.
Ja.
Ich glaube, wenn man eine Marke fragen würde, warum ist deine Kollektion denn ein bisschen langweiliger geworden, dann wird da einer sagen, ja, die wollten das ja so. Also wir müssen in bestimmten Teilen des Sortimentes für Sicherheit sorgen. Das können wir über NOS machen, das können wir über Replenishment machen, also Bestseller-Nachversorgung machen. Aber wir müssen uns diese 20% Mut da oben lassen. Nicht 100, sondern 20. Dann funktioniert das auch.
Sehr gut. Okay. Lieber Mario, dann hoffe ich, dass alle mindestens 20% Mut haben, auch in der kommenden Orderrunde. Schauen wir mal, was ist so deine Prognose für den Rest des Jahres 2024?
Ich finde, mit Prognosen tut man sich mittlerweile ja so ein bisschen schwer. Ich glaube, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ich glaube, dass wir unterm Strich insgesamt nicht über hohe Wachstumsraten uns freuen werden. Ich glaube, das gibt einfach Lieferanten oder Marken, die outstanding gut performen. Und da müssen wir uns drauf konzentrieren. Ich glaube, man muss wirklich genau auf der Handelsseite gucken, wer ist denn da eigentlich, wer funktioniert da gut, wie groß kann ich den machen. Das Thema hatten wir ja vorhin auch schon mal. Ich glaube, man muss sich auf diese Markenperformance konzentrieren.
Okay, super. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Es war sehr spannend. Super nett, dass du nach Frankfurt gefahren bist heute und bei uns im Studio warst. Das war der TW-Podcast diese Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast@textilwirtschaft.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Silke Emig.
Diese Folge wurde unterstützt von Girocard. Mehr Infos dazu, wie Boutiquen und Modeketten von Deutschlands beliebtester Bezahlkarte profitieren können, finden Sie unter girocard.eu.